Also ich glaube, es hat auch was mit Transsein zu tun und zu merken, es ist nur wert, geliebt und akzeptiert zu werden, wenn ich so geliebt und akzeptiert werde, wie ich bin und nicht krasse Veränderungen an mir vornehmen muss.
Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge des Podcasts. Wie heißt der Podcast? Mermaid Project. Genau, ein kleiner Recherche-Podcast über Liebe und Beziehung. Das Thema weit gefasst. Es wird in Zukunft noch in viele verschiedene Richtungen gehen und sich ein bisschen vom Ursprung wegbewegen. Das Thema, was wir heute haben, finde ich sehr toll, dass die Person es vorgeschlagen hat, weil ich persönlich sagen muss, dass ich mich wahrscheinlich nicht getraut hätte, da alleine drüber zu reden, weil das Thema für mich doch viel mit Scham verbunden ist. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Magst du uns einmal erzählen, warum wir hier zusammen sitzen, wie es dazu gekommen ist und wer du bist?
Ja, gerne. Ich bin Mika. Ich mache auch Zirkus, daher kenne ich Jolande. Und Jolande hatte vor einer Weile auf Instagram gefragt, was für Themen wir uns für den Podcast wünschen. Und für mich war es ganz klar, dass ich mega gerne eine Folge über Single sein hören würde, weil das sehr meine Lebensrealität ist und auch frustrierend für mich ist, einen Podcast zu hören, bei dem es immer nur über Liebesbeziehungen geht. Und dann ist es so gekommen, dass ich jetzt hier als Person, als interviewte Person sitze.
Schön. Ja, ich freue mich. Ich finde es auch interessant, weil wir uns ja eigentlich wirklich aus dem Zirkus kennen und so über eine professionelle Arbeit kennengelernt haben und ja nicht privat und dann über, also wir kennen uns aus dem professionellen Kontext und reden jetzt über was Privates. Frage auch, wie privat das ist, aber es hat jetzt erstmal nichts mit dem zu tun, wo wir uns kennengelernt haben.
Ja, das stimmt, aber wir kennen uns von der feministischen Arbeit im Zirkus und das ist ja ein Grundthema des feministischen Kampfes,
Ja.
ob das Private politisch ist oder
Ja.
dass das Private politisch ist.
Total. Um der Struktur des Podcasts trotzdem, bevor wir hier jetzt komplett einsteigen, noch gerecht zu werden, das nächste Gewässer, an dem wir in der Nähe wir sitzen, ist der Karpfenteich. Wir sitzen bei mir im Zimmer. Wir nehmen das erste Mal hier auf. Wollten eigentlich vor 2, 3, wann war es? Im
Vielleicht
August?
eher drei.
Ja, im August schon zusammen aufnehmen. Das hat leider nicht funktioniert, weil wir das online machen wollen und dann hat das Mikro nicht mitgespielt. Ja, wir können ja gleich auch nochmal drüber reden, was sich in der Zeit verändert hat, ob sich in der Zeit was verändert hat.
Also, als diese Mikrofonpanne war, war meine erste Aussage: Kein Problem, ich bin im November immer noch Single. Und es hat sich auch bewahrheitet.
Ja, okay. Dann, was war dein Impuls, du hast es ja eben schon angedeutet, aber was war dein Impuls zu schreiben, darüber sollte geredet werden?
Dass ich das Gefühl habe, dass das Thema nicht in einer Beziehung sein ist schon sehr, sehr präsent in meinem Leben und auch mit vielen Gedanken verbunden. Ich denke darüber viel nach oder generell über diesen Themenkomplex und finde aber, es gibt nicht so viel Material dazu oder Sachen, die man sich anhören kann und so weiter. Wohingegen es ja zu in einer Beziehung sein ultra viele Sachen gibt. Und
Stimmt, ja.
ich höre aber zum Beispiel einen Podcast über Single sein und das hat, finde ich mega nice, diese, in irgendeinem Sinne ist es ja Repräsentation dann zu haben. Ja, deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, darüber zu sprechen.
Möchtest du oder kannst du uns dann auch noch kurz ein bisschen sagen, aus welcher Perspektive du oder wie in welcher Perspektive du dich in diesem Thema bewegst?
Ja. Ich kann gerne was auch zu meiner generellen Perspektive sagen. Ich bin 27 und freischaffende Künstlerperson und bin non-binär. Genau, wohne in Leipzig und bin weiß und able-bodied und aus einem Akademikerhaushalt. Und zu dem Thema, ich bin seit, das hätte ich mal vorher ausrechnen können, war ja klar, dass die Frage kommt. Fünf, vier, sechs oder sieben Jahren Single. Und die Beziehung, die ich davor hatte, ist auch nicht so glimpflich geendet für mich. Und bin auch nicht so, dass ich ständig mit Leuten was habe. Das gibt es ja auch, Leute, die Single sind, aber dann immer trotzdem irgendwelche PartnerInnen oder Dates oder Lovers haben. Das ist bei mir auch nicht so.
Mhm. Und wo wir in der Vorbereitung ja auch drüber geredet haben, dass es auch nochmal ein großer Unterschied ist, drüber zu sprechen, ob man selbstbestimmt, was auch immer das heißen mag, aber ob man freiwillig oder unfreiwillig Single sei, ob man ja lieber in einer romantischen Beziehung war. Wir könnten natürlich auch nochmal über den Single-Begriff an sich reden, was der eigentlich heißt oder was wir damit verbinden. Weil in der Recherche habe ich auch einen Artikel gefunden, da hat jemand dann zum Beispiel vorgeschlagen, statt Single die singuläre Frau zu sagen, was ich schon noch schlimmer fand.
Aber, Beziehungsstatus singulär.
Ja, genau. Und da ging es halt eben so ein bisschen drum, andere Begrifflichkeiten können das Gefühl ändern.
Ledig.
Ja.
Das waren jetzt mehrere Fragen. Also die eine war Happy Single oder nicht Happy Single oder wie freiwillig das ist oder wie selbstbestimmt. Und die andere war der Begriff. Und ich werde dich schon mal vorwarnen, ich werde diese Frage gleich an dich zurückspiegeln, Jolande. Ich bin unfreiwillig Single, in dem Sinne, dass nicht, dass ich schrecklich unglücklich damit bin, aber dass ich nicht schrecklich unglücklich damit bin, liegt daran, dass ich mich sehr lange daran gewöhnt habe. Aber in dem Sinne, dass auch für mich in einer Beziehung sein richtig doll mit beliebt sein, erfolgreich sein und irgendwie liebenswert zu sein verbunden ist. Und ich zum Beispiel, wenn ich jetzt, als ich Teenager war und mir jetzt mein 27-jähriges Ich vorgestellt habe, hätte ich mir nie gedacht, dass ich die Person bin, die jahrelang nicht in einer Beziehung ist. Was ich mega spannend finde, weil das Leben ist eben nicht so, wie man es sich mit 17 vorstellt. Aber deswegen würde ich schon sagen, ich bin nicht freiwillig nicht in einer Beziehung. Und es ist kein, ich wähle das, um mich auf mich selber konzentrieren. Und es ist auch nicht, als würde ich es nicht versuchen. Sondern es ist einfach irgendwie so ein Umstand. Die Frage davor war ja auch, wie stehst du zum Single-Sein und wie ist das bei dir, Jolande?
Ich glaube, mir geht es da ähnlich. Also ich bin auch seit 2021, also jetzt 4, 5 Jahre Single. Und mich stört, also als wir das letzte Mal sprechen wollten, habe ich, glaube ich, auch sowas gesagt, wie, dass ich diesen Begriff gar nicht mehr so viel benutze, weil er gar nicht mehr so, also was ich mit dem Begriff verbinde, hat nicht mehr so viel damit zu tun, wie ich mich in meinem Leben an sich empfinde. Weil er für mich schon früher mit sehr negativen Sachen, mit, keine Ahnung, ich habe wirklich dieses ganz, ganz schlimme Wort, haben wir mit Katharina auch schon drüber geredet, über so armselig, das ist so ein ganz böses Wort in meinem Kopf. Frustriert, keiner will mich, so, also das sind schon so die Sachen, die so an diesem Wort für mich kleben. Und ich war davor 5 Jahre in einer Beziehung, in einer Hetero-Beziehung. Und danach, die ersten 2 Jahre, fand ich es richtig gut. Da war irgendwie so alles besser, als in dieser Hetero-Beziehung zu sein. Und seitdem finde ich es schon, also ich bin, wie gesagt, wie ähnlich wie du. Ich bin auch nicht freiwillig quasi und finde es total toll. Ich merke aber auch, dass wie doll es mich nervt, hat zum einen damit zu tun, wie nah bin ich anderen Pärchen. Also ich war ja jetzt gerade 2 Monate alleine mit dem Bus unterwegs. Und wenn ich so alleine bin und nicht damit konfrontiert bin, dass andere Zweisamkeit haben, empfinde ich mich viel weniger alleine, als wenn ich jetzt hier in der WG bin und mit einem Paar zusammen wohne und die dann abends zu zweit ins Bett gehen und ich alleine, dann empfinde ich mich mehr alleine, als wenn ich einfach ganz alleine bin.
Ja.
Das fand ich nochmal auch spannend in so einer direkten Erfahrung jetzt in den letzten 2 Wochen. Und was sich für mich schon geändert hat, ist, dass ich einfach viel klarer merke, dass ich nicht in einem romantischen Commitment bin, aber in so vielen engen Beziehungen, dass ich mich nicht mehr per se als Single empfinde, so wie früher. Also weil meine Freundschaftsbeziehungen so eng und so in mein Leben integriert sind, dass ich mich nicht mehr alleine und genau vergessen fühle, so wie das früher an diesem Begriff einfach hing.
Okay, ja, das finde ich auch richtig spannend, weil das ist auch was sich für mich geändert hat. Und als ich vor ein paar Jahren so in der Lebensphase war, dass das Studium aufgehört hat und ich mich so mega neu orientieren musste und alle Leute um mich rum sich an ihren Partnerpersonen orientiert haben und ihre Lebensplanung mit ihren Partnerpersonen gemacht haben und ich sie alleine machen musste, habe ich es auch nochmal das viel doller gemerkt. Und auch das Gefühl, dass meine Friends mit mir nicht die committete Lebensplanung machen, sondern sie dann mit ihren PartnerInnen machen. Und ich glaube, jetzt bin ich gerade, ich bin umgezogen und jetzt bin ich in so einer Gang, wo die meisten Leute Single sind. Und das ist auf jeden Fall auch richtig nice. Nicht, dass ich nicht möchte, dass meine Freunde auch Beziehungen haben, aber ich merke so, dass es in mir einen Unterschied macht und dass ich mich weniger defizitär, also weniger wert fühle.
Ja, für mich war da auch ein krasser Wechsel, als ich dann nach Berlin gezogen bin, weil ich gemerkt habe, also ich habe schon versucht so, ich habe mich schon sehr viel damit auseinandergesetzt auch, was heißt das, Single zu sein, was verbinde ich damit und was ist eigentlich das, was mir fehlt. Eine Sache, so ein bisschen cute, aber auch ein bisschen cringy ist, mir fehlt krass jemand, der mir gute Nacht sagt. Und damit bin ich auch, glaube ich, gar nicht so alleine, weil ich habe letztens in einem Substack von meiner Coachin auch gelesen, dass genau das war das, worüber sich dann gefreut hat, als sie wieder jemanden hatte, der ihr so abends geschrieben hat, gute Nacht, so. Süß. Und daran habe ich so krass gemerkt, dass es halt heftig sind, dass Rituale bei uns so viel in Beziehungen liegen, dass die meisten, also oder viele Menschen ja regelmäßige Dinge, die so jede Woche sind, keine Ahnung, jeden Montag oder so, viele Leute das halt nur mit ihrem romantischen Commitment teilen. Und das ist für mich, seit ich in Berlin wohne, schon auch sehr anders, weil ich hier auch Rituale mit Friends habe und ich das merke, dass das krass das Gefühl entlastet, was ich mit Single-Sein verbinde. Nichtsdestotrotz ist es immer noch einfach was sehr, ja, wo ich schon viel, viel Leid mit verbinde und was man ja auch nicht, und wenn das so kontinuierlich ist, man redet ja nicht dauernd drüber, man sagt ja nicht, man geht ja nicht dauernd in ein Gespräch. Ach, und sagt
ich
so.
Ich rede da dauernd drüber.
Ja, aber man, also ich merke, dass ich das dann so, dass ich merke, dass die anderen das, glaube ich, gar nicht so auf dem Schirm haben, wie sehr ich darunter leide. Ja. So, wie ich ja.
Sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen. Nee. Aber eben auch, ich rede da dauernd drüber oder ich mache viele Witze über mich selber oder sowas. Aber was für einen großen Aspekt der Scham das hat, da rede ich nicht so viel drüber, weil es ist eben Scham.
Ja.
Und ja, fand ich spannend, dass du es im Intro auch gesagt hast, weil ich glaube, das ist mega das, voll das große Ding bei diesem Thema.
Auch. Ja, auf jeden Fall.
Niemanden abzukriegen oder nicht gewollt zu sein. Wow.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Und ich frage mich da schon auch dann, also meine Mutter ist halt mein ganzes Leben Single gewesen. Also es gab nie was an mich gedrungen ist quasi. Und trotzdem ist meine Mutter eine der glücklichsten Menschen, die ich kenne für ihr Alter. Und also sowieso in mein ganzes Leben eigentlich. Und trotzdem hat mein Vater schon, also sie sind halt getrennt, seit ich klein bin, und der hat halt schon manchmal so Kommentare gemacht dazu. Und obwohl ihr Glück so präsent war, waren diese Kommentare für mich so stark, dass das mit ganz viel Scham verbunden ist. Und auch, weil wir in einem Kontext gewohnt haben, wo wir fast die Einzigen, also sie war eigentlich fast die einzige Alleinerziehende. Und die musste sich heftigste Sachen auch in der Schule anhören von anderen.
Du dir?
Nee, oder ich mir von meiner Lehrerin, aber sie sich auch von anderen Eltern. So, deswegen war es schon krass, wie viel Verurteilung von der Gesellschaft da dranhängt, auch gerade noch bei einer Mutter. Irgendwie, das sickert jetzt manchmal erst noch so. Also das war natürlich vorher die ganze Zeit da, diffus. Und jetzt verstehe ich das halt erst auch so krass.
Ja, krass, da hat dein Vater ja auch dann die Stelle gefunden, wo es wehtut, ne? Oder?
Auf jeden Fall, das konnte der gut. Das ja. können Männer generell gut, habe ich das Gefühl.
Okay, zu so einer Verallgemeinerung lasse ich mich jetzt nicht hinreißen. Aber bei mir ist es, glaube ich, ziemlich andersrum, dass meine Eltern sind noch zusammen und haben auch so ein Wertesystem, in dem das mega den hohen Stellenwert hat. Also gar nicht so mega konservativ oder so, aber irgendwie trotzdem dieses Liebe ist das Wichtigste, wichtiger als reich sein, keine Ahnung. Ist ja auch ein gutes Wertesystem, aber es ist eben schon doll an Beziehungen geknüpft und ich hatte wirklich doch, ich kannte natürlich wahrscheinlich Erwachsene, die Single waren oder nicht in einer Beziehung waren, aber ich glaube, meine Eltern haben die dann bemitleidet. Mhm. Das ist auch ein Modus, den meine Eltern ganz gut können. Und genau, und da merke ich schon auch, dass sie mich und meine Geschwister auch bemitleiden in irgendeiner Form oder sich für uns wünschen würden, dass es anders wäre und das auch so ausdrücken. Und meine Schwester und ich sind immer so, Mama, vielleicht wollen wir ja gar nicht in der Beziehung sein. Edgy Bad. So. Mhm. Was natürlich nicht stimmt, aber.
Ja, ja. Ja. Ich glaube, ich frage mich dann manchmal, ist wirklich mit dem Single-Sein da der Charme verbunden oder mit dem Nicht-Single-Sein-Wollen?
Nee, bei mir ist
oder der Charme. Oder was ist auch verurteilt?
Ehrlich gesagt, bei mir ist der Charme verbunden mit keinen Sex zu haben.
Ja,
oder wenig Sex voll. Zu haben.
Ja.
Und auch, also, wenn ich das jetzt mal so ganz aufrolle, ich habe das Gefühl, mir fehlt die Fähigkeit, mit anderen Erwachsenen, ob man das jetzt Flirten nennt oder wie auch immer, aber irgendwie in eine Kommunikation zu treten, die danach dazu führt, dass man was miteinander anfängt. Und deswegen fühle ich mich manchmal wie so ein Ochs vom Berge. So alle anderen Menschen in meinem Kopf, sind natürlich nie alle, können das und haben irgendwie diese Fähigkeit. Und alle anderen Leute haben ständig was mit anderen Menschen. Und nur ich kann das nicht. Und dann ist natürlich die Frage, ist das, weil ich todeshässlich bin oder nicht liebenswert oder nicht hot oder nicht attraktiv, aber eben auch einfach dieses Unvermögen ist irgendwie mit Scham verbunden oder dieses nicht gewollt sein. Und ich glaube, das weiß ich natürlich nicht, aber wenn ich jetzt dauernd was mit Leuten haben würde und aber keine Beziehung hätte, dann hätte ich nicht so doll diese Scham.
Ja.
Wahrscheinlich hat sie ja dann doch immer über irgendwas anderes. Manche Leute haben ja dann auch die Scham, dass sie zu viel mit Leuten was anfangen oder so. Aber ja, das ist auf jeden Fall so meine Vorstellung, dass ich die Scham dann nicht hätte.
Das ist bei mir auf jeden Fall auch so. Und ich glaube, es ist dann schon auch so dieses Bild, was, glaube ich, schon auch viel mit Popkultur zu tun hat, dass wenn man selber die regulierende Instanz ist, also wenn quasi man viel gewollt ist und man selber kann aussuchen, dann ist das mit einer hohen Anerkennung verbunden. Mhm. Und wenn man mehr, also wenn man in einem Mangel ist und mehr will, als da ist, dass das sehr verurteilt wird.
Ja, ja, ich meine, diese Scham von abgelehnt zu werden, das ist natürlich auch, also klar, das passiert ja offensichtlich mehr oder mir passiert das halt oft dann, dass ich was von Leuten will und die nicht von mir und das ist natürlich auch mega der schamvolle Punkt.
Ja.
Ich glaube, das ist sowieso für mich in Leute verliebt zu sein oder Leute toll zu finden, ist so doll mit Scham verbunden, weil es schief gehen könnte. Ich finde es richtig krass, dass ich so irgendwie in mir drin habe, dass man das auf jeden Fall verstecken muss und niemand darf das mitkriegen. Auch total unproduktiv zum Flirten. Aber ja, das ist natürlich auch, Ablehnung ist natürlich auch doll mit Scham verbunden.
Ich habe ja letztens auch so ein Gedankenexperiment gemacht. Wie ist es denn andersrum? Also ich versuche mich dann immer so auch mal in die andere Seite zu versetzen. Wie geht es mir denn, wenn jemand mir, passiert jetzt auch nicht sonderlich oft, aber wenn ich merke, jemand hat Interesse an mir, gib mir, also was passiert, also werte ich die Person quasi ab, weil das ist ja die Angst, die ich habe, dass ich jemandem zeige, dass ich Interesse habe und die Person daraus so, irgendwie,
nee.
Ja genau, mich irgendwie abwertet, daraus irgendwie eine Machtposition ableitet, ich dadurch vielleicht auch Macht abgebe. Ich glaube, es geht ganz viel ja auch darum, dass wenn ich jemandem zeige, dass ich die Person toll finde, dass ich in der Vergangenheit, das zumindest auch bei mir krass hieß, ich gebe ganz viel Macht über meinen Selbstwert an die Person ab.
Ja.
Und das halt ganz oft nicht verantwortungsvoll getragen wurde und ich deswegen da auch so eine Hemmung habe, dass ich das gar nicht zulassen will oder auch nicht jemandem zeigen will, weil ich Angst habe, die Person nutzt mich dann dadurch aus. So. Und dann habe ich mich aber gefragt, wie geht es denn mir andersrum? Und dann dachte ich so, das ist ja eigentlich meistens was Schönes, wenn ich merke, jemand findet mich irgendwie toll. Es überfordert mich auch grundsätzlich sowieso. Und ich glaube den Menschen das auch selten. Aber trotzdem ist es ja so, warum hat man da so Angst vor, das anderen Menschen zu zeigen? Also warum hat man so den Daumen auch so drauf, das so wegzugeben? Weil eigentlich gibt man ja gar nichts. Oder könnte man das schaffen, dass man das jemandem zeigt, ohne dass man das Gefühl hat, man verliert was?
Ja, eigentlich ist es ja was voll Positives und voll das Kompliment, ne?
Ja, genau.
Und ich habe auch, ich hatte neulich letzte Woche ein Gespräch mit einer Freundin, die meinte, sie hat das überhaupt nicht. Für sie ist das überhaupt nichts Unangenehmes und was nichts, was man verstecken muss, wenn sie jemanden toll findet. Und dann war ich so, wow, ja, da würde ich auch gern hinkommen.
Ja.
Das finde ich irgendwie schön.
Aber ich kann auch mit dem total relaten, was du davor gesagt hast, mit dem, du hast das Gefühl, du verstehst irgendwas nicht oder du kannst das nicht so wie andere. Weil ich habe auch mal das Gefühl, ich werde gar nicht als Potenzial für was wahrgenommen. Also so jetzt auch bei uns in der Zirkusszene oder so, kriegt man dann ja doch auch immer mit, Leute irgendwie, die haben sich irgendwie auf Festival und irgendwie sind die sich begegnet und
wie
so.
Wie machen die Leute
und
das?
Und ich bin immer so, hä? Wie, also und dann habe ich immer das Gefühl, vielleicht, genau, also nehme ich mich nur nicht so wahr oder nehme ich andere nicht so wahr oder wo ist da die Knackstelle?
Ja, und dann denke ich, dann sieht man das bei anderen und dann sagst du das und dann denke ich mir so, hey Jolande, was für ein Quatsch. Also wieso würde dich irgendwer als komplett nicht datable oder als anders, also du stichst nicht heraus in irgendeinem negativen Sinne, der dich undateable machen würde.
Undateable ist auch ein tolles Wort.
Gut, das ist aus so einem Film.
Ah ja, kenne ich nicht. Was für ein Film?
Francis H.
Okay, kenne ich nicht.
Ich fand ihn ganz tragisch, weil es geht um eine Frau, die zeitgenössische Tänzerin sein will und die ganze Zeit damit scheitert und das war für mich irgendwie zu close to home.
Ja, okay.
Aber auch ein schöner Film.
Ja, gut.
Kurz den Faden verloren, ja.
Wir können ja nochmal so ein bisschen mehr auf so die Alltagsrealität oder die Lebensrealität eingehen. Was sind denn so Sachen, die dir fehlen oder die dich stören oder woran, nee, anders. Woran merkst du, dass du Single bist im Alltag?
Ich merke, dass wenn ich Entscheidungen alleine treffen muss und die dann nur mich betreffen, sowas wie, wo ziehe ich hin, zum Beispiel, in welcher Stadt möchte ich wohnen? Und ich merke, dass, lustig, paar Sachen davon hast du auch schon gesagt, so wenn in meiner WG beide Mitbewohnis mit ihren Freundinnen abends in ihr Zimmer gehen und ich alleine ins Zimmer gehe oder wenn man irgendwo ist und die Beziehungen gehen gemeinsam nach Hause und man fährt alleine nach Hause, also so, ja, schon so Ritualsachen, da merke ich das, glaube ich, am meisten.
Ja, mir geht es da ähnlich so und ich weiß, dass in meinem Umfeld oder bei meinen Friends Menschen sind, die das anders sehen, also weil ich denke ja zusätzlich, ich denke ja nicht nur, ich bin Single, weil ich jetzt allein ins Bett gehe. Ich denke ja zusätzlich, die anderen denken, wie armselig, dass sie allein ins Bett geht.
Mhm.
Und das ist ja eine Projektion meinerseits und überhaupt, ich glaube.
Ich glaube, Leute in Beziehungen denken eigentlich überhaupt nicht über die Existenz von Singles nach.
Das ist jetzt eine verallgemeinerte Aussage. Da fällt mir ein, es gab doch früher auch immer diesen krassen Satz, man will immer das, was man nicht haben kann und Singles wollen immer in Beziehung sein und Menschen, die in Beziehung sind, wollen immer Single sein und man kann nicht alles haben, was wir zum Glück durch...
Ja, dieses sei froh, genieß es doch jetzt nochmal, dass du Single bist.
Ja, ja, genau.
Später, wenn du so an Händen und Füßen gebunden bist wie ich.
Was man ja zum Glück, also in meiner Bubble auf jeden Fall sehr aufgelöst hat, dadurch, dass man das Konzept von Beziehungen überdacht hat und das nicht mal als Käfig empfinden muss. Genau, und ich frage mich aber schon, ob meine Friends was machen können, um mir dieses Gefühl zu erleichtern.
Ja, ich glaube schon.
Und was?
Ich fand das, ja, ich glaube, es sind auch so Alltagsdinge und sich gegenseitig bei so Alltagsdingen mitdenken. Keine Ahnung, gemeinsam kochen, gemeinsam einkaufen, sich über seine Planungen für die Woche informieren. Solche Sachen, wie du eben gesagt hast, mit dem Gute Nacht sagen, wenn das man auch mit seinen Single Friends macht oder überhaupt mit seinen FreundInnen, dann wertet das den Stellenwert von Freundschaft, Freundinnenschaft halt mega.
Urlaub finde ich auch ein großes Thema.
Oh ja, gut, aber das war bei mir immer so, dass ich mit meinen Friends im Urlaub war, auch als ich in einer Beziehung war, war das trotzdem normal.
Für mich auch. Und dann war ich in letzter Zeit in ein, zwei Situationen, wo die andere Person dann neu in der Beziehung war und dann so sofort klar war, dass sie mit der Beziehung in Urlaub fährt.
Ja, das finde ich, da können Friends, FreundInnen auch helfen. Oder ich finde, das ist irgendwie eine kritische Situation, wenn jemand neu in eine Beziehung kommt. Und da würde ich mir eigentlich wünschen, das passiert nicht, dass darüber auch gesprochen wird. Ich bin neu in einer Beziehung, aber ich möchte, dass unsere Freundschaft einen Stellenwert behält und können wir darüber sprechen, wie wir es schaffen, zum Beispiel, dass ich jetzt nicht nur meine Sorgen und Probleme nur noch mit meiner neuen Freundin bespreche, sondern das auch in unserer Freundinnenschaft bleibt. Weil das passiert auch irgendwie, dass dann so bestimmte Intimität oder gegenseitige Hilfe oder so, oder wer die erste Person ist, mit der man redet, die wird dann in die Beziehung verlagert und dann fühle ich mich quasi alleingelassen und ersetzt.
Mhm.
Also okay, gut, für die Zeit, wo du Single warst, war ich irgendwie dann notwendig und jetzt anscheinend nicht mehr.
Ja, und ich merke gerade, wo wir das so in diese Richtung gehen und wo wir eigentlich am Anfang oder wo ich in der Recherche, also wir haben in der Vorbereitung auch drüber gesprochen, wie schwierig es ist, über dieses Thema zu sprechen, ohne nicht Sachen auch zu reproduzieren überhaupt, wir reden ja jetzt schon wieder so über dieses Single-Sein, da fehlt irgendwie, weil das ja auch unsere Gefühle dazu sind und was ja auch okay ist, aber es reproduziert ja auch eben wieder das Bild, dass das mit Single-Sein verknüpft ist. Und was ich halt gerade merke, wo wir reden, ist, dass bei mir schon wieder so, wenn du das so sagst, Gefühle hochkommen von, sag mal, dass so ein bisschen, ja, dass schon wieder so ein bisschen abgewertet wird, im Sinne, man ist, wenn man das Single ist, der irgendwie was braucht, was die in der Beziehung nicht brauchen, dann ist das schon wieder nervig.
Aber das
was ja
denken
auch,
wir vielleicht ja auch nur selber.
Genau, das ist halt die Frage, denken wir das nur selber oder denkt das die andere Seite auch? Aber es ist ja trotzdem auch was Gesellschaftliches, was dieser Position zugeschrieben wird. Diesen Mangel, den wir vorhin schon hatten. Es fehlt was.
Ja gut, aber ich finde, auf der anderen Seite, mich nervt es total, wenn aller Content, der über Singles existiert, nur ein, ich habe mich von Männern losgesagt und bin freiwillig Single und bin so glücklich damit. Guck, ich verwirkliche mich selbst und werde reich. Keine Ahnung. Content ist, weil, ja, okay, schön. Es gibt Leute, die das selbst gewählt so entscheiden.
Mhm.
Schön für sie, aber es gibt mega, mega, mega viele Leute, die in einer Beziehung sein wollen, weil das eben auch der Goldstandard unserer Gesellschaft ist und überhaupt die einzige Art, wie man nicht mehr alleine durch dieses System durch muss, ist die Kernfamilie. Klar gibt es mega viele Leute, die damit strugglen und ein Freund von mir hat neulich gesagt, der Zugang zu Liebe ist eben auch nicht gerecht verteilt. Und das finde ich richtig, richtig krass eigentlich.
Ja.
Der Zugang zu körperlicher Nähe ist nicht gleich verteilt. Ich finde das oft richtig ungerecht, dass es in meinem Leben einfach ganz wenig körperlichen Kontakt zu anderen gibt. Und wenn man in einer Beziehung ist, im meisten Fall, es gibt natürlich sehr unterschiedliche Beziehungen, ist es dadurch einfach schon so abgedeckt und geregelt.
Ja,
deswegen finde ich es nicht so schlimm, wenn wir defizitär darüber reden, weil für mich ist es defizitär und müsste es vielleicht nicht sein, wenn die Gesellschaft anders wäre, aber auch wenn die Gesellschaft anders wäre und es keine Nachteile hätte, Single zu sein, dann würde ich, glaube ich, trotzdem gerne mit Leuten Sex haben und wäre traurig darüber, dass ich das nicht habe.
Voll. Bei mir, ich merke auch, dass immer so die körperliche Nähe eigentlich das ist, was mir am krassesten fehlt, weil, also, alles andere, also letztens hatte ich so schon so einen Moment, wo ich so dachte, eigentlich alles andere habe ich eigentlich abgedeckt.
Ja.
Also mit allem anderen bin ich super gesättigt, fast übersättigt, weil ich so viele gesunde Freundschaftsbeziehungen im Moment führe, dass einfach das ist das, was fehlt. Und klar könnte man das irgendwie auch in Freundschaftsbeziehungen integrieren, was mir schon aber sehr schwer fällt aus irgendwie sehr schlechten Erfahrungen in meiner Jugend. Ist irgendwie dann auch noch mal mehr Scham mit verbunden, das dann da zu suchen. Und jetzt, wenn wir so bei Gefühlen sind, mich macht es auch einfach richtig viel, richtig, richtig wütend. Weil, wie du sagst, Liebe und körperliche Nähe ist nicht, was halt auch fair, ne? Also, was ist, ne? Also, ist halt nicht so verteilt, dass,
dass alle Bedürfnisse befriedigt sind.
Genau, und da, ja, also ich habe das vor allen Dingen dann, ich hatte letztens mit einem Date die Unterhaltung, der aber halt auch männlich und sehr schön war und habe ihn so gefragt, ob er so gesättigt ist an Kuschelbedürfnis, weil das ist eigentlich ist das, was mir am meisten fehlt. Ah. Und er war so voll so, ja, bin super gesättigt. Und diese Gesättigtheit vor allen Dingen bei Cis-Männern, das macht mich so wütend, wenn ich da so stoße und denke so,
Hat die auch vielleicht was mit, die hat ja auch vielleicht was damit zu tun, wie viel, was man denkt, ist gesättigt und wie man erzogen wurde zu, oder sozialisiert wurde zu körperlicher Nähe und ob man das braucht.
Mhm.
Weil ich glaube, ich habe ein sehr hohes Bedürfnis, das natürlich nicht seit Jahren nicht erfüllt wird, deswegen ist es so ein bisschen abgestumpft, aber in meiner Persönlichkeit oder in meiner Natur habe ich ein sehr hohes Bedürfnis zu Körperkontakt und Sex. Und das haben auch nicht alle, natürlich. Ich würde das auch so sehen, dass so Körperkontakt mir doll fehlt oder dass das eine der Sachen ist, wo ich es merke. Aber wie findest, hast du das Gefühl, dir fehlt eine Beziehung für Zukunftsplanung?
In meiner optimalen Version meiner Zukunft ja. Also weil ich kann mich nicht davon freimachen, dass ich immer noch gerne in einer Beziehung Kinder kriegen würde. Ich habe aber faktisch den Plan mit dem Kinderkriegen vor 2 Jahren in meinem Kopf zumindest getrennt von der Suche nach einer romantischen Beziehung. Mhm. Also bin da schon viel in Recherchen, wie kann ich das alleine, wie kann ich mir ein Lebenskonzept aufbauen, dass ich genug abgesichert bin durch Friends. Ich habe das große Glück, dass meine Mutter super supportive wäre, wenn ich schwanger werden will. Ich habe jetzt auch das Glück, dass ich in einer finanziellen Situation bin, dass ich es mir alleine leisten könnte, was ja vorher nicht der Fall gewesen wäre. Genau, also für meine Zukunftsplanung kann ich ja mit vielem, was du gesagt hast, für meine Zukunftsplanung würde ich sagen, wäre es eine Kirsche auf der Sahne, weil es ist für mich nicht, notwendige Bedingung wäre, weil ich glaube, ich eben mit meiner Mutter aufgewachsen bin und so klar damit aufgewachsen bin, alleine mein Leben zu planen. Und deswegen, genau, wäre es was sehr Schönes, aber nichts Notwendiges. Und bei dir?
Ich finde das spannend, dass es doch so viel mit Kinderwunsch zu tun hat, ne? Und ich mir, glaube ich, mein ganzes Leben lang nie hätte vorstellen können, keine Kinder zu kriegen, weil das, so zentral zu meiner Selbstwahrnehmung dazugehört hat. Und ich finde Kinder auch richtig toll. Aber ich habe in den letzten Jahren, also bevor ich umgezogen bin, mit Kindern zusammengewohnt, mit 4 Kindern in einer WG. Und das hat nochmal so, erstens eröffnet die Realisation, dass es auch sehr anstrengend sein wird, Kinder zu haben. Und zweitens auch die Realisation, dass man trotzdem mit Kindern nah sein kann, ohne dass es die eigenen Kinder sind. Und das hat quasi so das erste Mal die Möglichkeit erschaffen, dass wenn ich keine Kinder kriege, dass ich mein Leben nicht als komplett vermurkst empfinde. Und das, diese Realisation hat mir so viel Zeit und Ruhe geschenkt auch, weil da muss ich ja nicht mit 35 eine feste Beziehung haben, mehr Einkommen haben als jetzt und all die Sachen, eine Wohnung, ladida, die man sinnvollerweise vielleicht haben könnte, um Kinder zu kriegen. Genau, und dann, abgesehen von dem Thema, dass ich natürlich gerne mehr Körperkontakt hätte, denke ich mir auch so, ja, keine Ahnung, vielleicht komme ich ja auch mit 50 in die Beziehung meines Lebens. Und das finde ich irgendwie richtig nice, diese Ruhe zu haben.
Voll schön, ja. Ich glaube, mir hat da, ich hatte jetzt auf der Reise auch nochmal einen spannenden Moment, wenn wir so ein bisschen zu der Frage kommen, was wäre anders, wenn wir nicht Single wären? Also würde sich unser Leben so sehr unterscheiden, jetzt in Zukunftsplanung, aber auch in der Gegenwart vielleicht? Weil jetzt so, ich war halt mit dem Van unterwegs und wenn man in die Van-Bubble geht, ist schon so das, was man am meisten sieht.
Alles Paare.
Viele heteronormative Paare, auch mit sehr viel gleicher, also wirklich heteronormativ und nicht nur hetero, was man so an Aufteilungen sieht. Und die erste Woche habe ich mich da, ja genau, doch sehr defizitär gefühlt, dass ich irgendwie alleine damit unterwegs bin. Und dann hatte ich so einen Moment, dass ich mich gefragt habe, wenn ich jetzt in einer Beziehung wäre, wäre ich trotzdem alleine oder wäre ich zu zweit unterwegs? Und die Antwort war, nee, ich wäre trotzdem alleine unterwegs, weil diese Zeit für mich wichtig war, alleine zu haben. Und auch wenn ich in einer Beziehung wäre, in einer romantischen, dann müsste es ja in meinem Leben trotzdem die Zeit geben, wo ich alleine bin, weil ich aus diesem Idee von, man teilt es irgendwie alles, doch schon sehr weit weg bin. Und so die, das war für mich schon nochmal ein spannender Moment, um diesen Glaubenssatz so ein bisschen zu entkräftigen, weil so irgendwo habe ich den halt schon, wenn ich in einer romantischen Beziehung wäre, dann wäre alles besser in meinem Leben. Dann wäre mein Leben irgendwie leichter, dann würde es mir besser gehen, dann wäre ich glücklicher. So. Und so dann immer wieder so kleine Momente zu finden, wo ich so denke, das wäre halt nicht so, nimmt dem ja so ein bisschen die Macht.
Ja, und auch diese Sachen zu machen, von denen man vielleicht denkt, ich wäre auch gerne auf einer Vanreise, aber ich bin ja nicht in einer Beziehung. Und wenn ich in einer Beziehung wäre, würden wir vielleicht zu zweit einen Van kaufen und nach Portugal fahren. Und irgendwie dann diese Sachen trotzdem zu machen, ist, glaube ich, auch einfach ein Schlüssel.
Voll, das ist einerseits mega der emanzipatorische Schritt und gleichzeitig muss das nicht heißen, das ist trotzdem nicht das Gleiche. Ne? Also das kann mich auch, das kann schön sein und so. Und ich merke dann aber auch, dass ich, und darum geht es ja in meinem Solo auch einfach ganz viel, dass ich mir so einen Punkt erarbeitet hatte, wo ich eben alles gemacht habe, was ich immer mit Beziehung verbunden habe und dann aber trotzdem alleine gemacht habe und mir es auch damit gut ging. Und das trotzdem nicht heißt, dass man, ich war trotzdem nicht gesättigt.
Ja, das ist so, wie wenn Leute so Masturbation so mega für sich claimen, was ja auch richtig cool ist. Aber für mich ist es so ganz klar nicht dasselbe und sättigt nicht die gleichen Bedürfnisse.
Voll, auf jeden Fall.
Ist es okay, in deinem Podcast über Masturbation zu reden?
Auf jeden Fall.
Gut.
Wir können über alles reden, worüber wir reden wollen. Ja.
Dann werden wir in Amerika geshadowbanned.
Ich glaube nicht.
Das ist mir eine Ehre. In den USA, meine ich.
Ja.
Ich glaube, ein Key, den ich jetzt so im letzten halben Jahr auch so begriffen habe, ist auch einfach nicht nur mit Leuten, die in Beziehungen sind, befreundet zu sein. Ich liebe natürlich meine Friends, die in Beziehungen sind, falls ihr das hört. Aber einfach dieser Schmerz, der daran liegt, dass dann so Dinge wie Urlaub und Zukunft und so doch dann wieder nur in den Beziehungen geplant werden, der ist irgendwie doll und auch ein gewisses Maß von Verständnis füreinander oder so eine gewisse Ebene, die man teilt mit Leuten, die auch nicht in einer Beziehung sind oder auch nicht freiwillig nicht in einer Beziehung sind, ist irgendwie toll, auch das zu teilen mit Leuten. Das heißt, ich glaube, es ist irgendwie auch wichtig, ein paar Friends zu haben, mit denen man das teilt. Auch ich bin auch ein eifersüchtiger Mensch, muss ich sagen, in vielen Hinsichten. Da ist es dann auch gut.
Was mir diese ganzen Gedanken gerade halt auch krass spiegelt, ist, dass wir uns auf Silvester zubewegen.
Ah.
Und
du weißt nicht, wen du um Mitternacht knutschen kannst.
Ah, das sowieso, aber da habe ich mich gewöhnt.
I'm used to it.
I'm used to it, genau. Und ich aber eher so bei Silvester immer so merke, ich habe keinen Bock, das mit Paaren zu feiern. Weil
ja,
mir da so,
oh, in dem Silvester direkt nach meiner richtig schlimmen Trennung habe ich nur mit Paaren gefeiert,
oh Gott,
die sich um 0 Uhr alle geküsst haben.
Ja, genau, daran merke ich das gerade so, dass ich so denke, ah, fuck, was mache ich an Silvester? Ich habe keinen Bock, mit Paaren zu feiern.
Hey, ja. Weißt du, perfekte Lösung?
Wir feiern einfach zusammen.
Nee, wir machen immer ein Zirkustreffen über Silvester. Das ist das sweeteste Silvester ever. Es ist der beste Plan. Komm nach Bremen.
Okay.
Etwas Besseres als den Bremer Stadtmusikanten-Referenz hier kurz an.
Ja.
Das schneiden wir vielleicht aus dem Podcast raus, aber du kannst trotzdem gerne nach Bremen kommen.
Ja. Letztes Jahr haben wir, das war richtig witzig, haben wir mit, da war, und das fand ich nämlich krass, das habe ich nämlich aufgeschrieben, vorgestern in mein Tagebuch. Letztes Jahr haben wir mit 3 Single-Frauen Silvester gefeiert und die anderen beiden haben eine PowerPoint-Präsentation über ihr Dating-Life letztes Jahr gemacht. Es war großartig. Mein Dating-Life, das Jahr war so armselig, dass ich keine Präsentation zustande gekriegt habe. Aber dann habe ich so gedacht, ah, es war für mich irgendwie so voll das perfekte Silvester. Wir haben einfach geil gekocht, zusammen diese PowerPoints uns angeguckt, ein bisschen, wie heißt das, Feuerwerk geguckt und so. Und dann habe ich gedacht, krass, diese beiden Menschen sind jetzt beide in Beziehung.
Ach.
Und ich nicht.
Die
well.
Haben dich einfach verlassen. Schön für sie.
Schön
für euch.
Schön auf jeden Fall. Wir freuen uns auf jeden Fall dafür.
Ja, total. Wir gucken euch total gern beim Händchen halten und glücklich sein zu.
Ja, und ich finde halt immer das Spannende, wenn man so darüber redet, wie wir es jetzt gerade tun, höre ich in meinem Kopf schon Menschen in Beziehungen, die sagen, es ist gar nicht alles besser.
Wir haben auch nicht so viel Sex.
Wir haben auch nicht so viel Sex. Beziehung ist voll anstrengend und so. Und dann merke ich halt immer so, ja, ich habe halt Bock auf die Anstrengung. Ich habe ja Bock auch auf das, ja, auf jemanden, der Bock hat zu bleiben, obwohl es anstrengend ist.
Ja, und meine lange Beziehung war auch nicht anstrengend.
Ja, meine schon. Aber das habe ich im Nachhinein gemerkt. Genau, und ja. Aber weißt du, das hört man, ich höre das halt schon direkt so Gegenargumente in meinem Kopf klingeln.
Ja, klar, aber das ist ja auch normal, wenn wir jetzt so sagen, cool, man kann dann sich so connecten, wenn man Single ist. Wenn jemand irgendwie sowas sagt, dann fühlt man sich natürlich auch ausgeschlossen.
Hm.
Wir können ja über anderen Ebenen dann connecten mit.
Mhm.
Ich würde mich ja auch ausgeschlossen fühlen, wenn es umgekehrt wäre.
Ja.
Wenn so ein, ah, da kannst du nicht mitreden, Vibe ist.
Ja, das stimmt.
Hier ist noch eine gute Frage, Jolande. Was sind deine Umgangsstrategien mit den Problemen, die wir besprochen haben?
Also,
Verdrängung!
Ich glaube, meine cringeste, eingedeutscht ist ein schlimmes Wort. Bestimmt auch falsch.
Embrace the cringe.
Embrace the cringe.
Umarme den cringe.
Ich glaube, eine meiner Techniken war, dass ich mir irgendwann einfach gute Nacht übers Bett gehängt habe, um mir das dann
süß.
So, immer mir so, trotzdem so einen Moment abends genommen habe und mir gute Nacht gesagt hat. Ich habe ein Kuscheltier, das ist auch.
Hey, ich jetzt auch wieder.
Das ist richtig gut. Ich wohne jetzt mit 2 Katzen zusammen, auch das ist richtig gut.
Und ja, mit Kindern zusammen wohnen auch gut. In
ja, habe ich auch eine Zeit lang davon. Was so Körperlichkeit angeht, habe ich mir richtig in den Arsch getreten und in fast allen meinen Beziehungen angesprochen, dass ich mir das mehr wünsche. Und dass beziehungsweise das war halt vor allen Dingen mit krass viel Scham verbunden, weil ich hatte meine ersten körperlichen Erlebnisse mit einer Freundin. Also erstes Knutschen, erstes Fummeln, wie man damals gesagt hat. Sagt man das noch? Sagt man noch Fummeln?
Keine Ahnung, was die Kids sagen.
Also auf jeden Fall all das.
Man sagt nicht mehr Fummeln.
Schönes Wort. Genau, also hatte ich als erstes mit einer Freundin, lange bevor ich in einer Beziehung war, bevor ich verliebt war. Und dann ist das von einem Tag auf den anderen, also das war dann irgendwie so immer, wenn wir beieinander geschlafen haben, wir haben dann natürlich nicht drüber geredet, das ist halt so passiert. Mhm. Und dann war sie in einer Beziehung mit einem Mann. Und dann hat das schlagartig aufgehört und sie hat das ganz, ganz schlimm so gedreht, dass ich mich so krass geschämt habe dafür, dass ich das wollte und sie das so dargestellt hat, wie ich traurige, ich brauche das, weil ich eben nicht in einer Beziehung bin.
Mhm.
Und dann eben auch von der Frau merke ich, dass es nochmal anders, also dass ganz viel ja, Scham in Freundinnenbeziehungen mit mir hat und dann ganz viel mir den Glaubenssatz ausgelöst hat, Frauen finden mich eklig. Und so. Und ich kann da zum Glück jetzt mit Freundinnen auch drüber sprechen und ich weiß mittlerweile auch, dass das einfach meins ist und nicht die Realität. Und ich habe auch Freunde, die da mit mir gegenwirken. Aber es ist schon schwierig.
Ja, das, also es ist, vielleicht kann man sagen, es ist deins, aber es kommt ja nicht von innen.
Nee, genau. Denn das meine ich nicht mit, ich meine, es ist nur meine Perzeption der Wirklichkeit und es ist nicht die Wirklichkeit.
Mhm, ja.
So. Was war die Frage?
Was sind deine Umgangsstrategien? Ich finde es witzig, weil ich habe die Frage gestellt und dann war ich so, oh mein Gott, ich wüsste gar nicht, was ich darauf sagen soll.
Ja, ich fand es gerade auch schwierig, darauf zu antworten.
Ich glaube, meine Umgangsstrategien oder die beste Umgangsstrategie für mich war, anzufangen, Medien zu konsumieren, wo Leute darüber sprechen, dass sie Single sind.
Mhm.
Leider, der Podcast, den ich höre, ist auf Niederländisch. Schlechte Empfehlung so. Also wenn jemand, der das hört, gute Sachen auf Deutsch kennt, könnt ihr sie uns gerne empfehlen auch. Ich habe einmal vor ein paar Jahren ein Buch gelesen über Aromantik und Asexualität. Das heißt Ace von, müsste man nochmal raussuchen.
Hier ein kurzer Hinweis zu dem Buch, von dem Mika spricht. Es handelt sich um ACE, What Asexuality Reveals About Desire, Society and the Meaning of Sex von der Autorin Angela Chen.
Aber das fand ich auch richtig toll irgendwie. Also klar, Menschen, die aromantisch oder asexuell sind, haben natürlich nochmal ein ganz anderes Stigma und bringt auch ganz andere Probleme mit sich. Aber irgendwie nochmal so die Realität aufzumachen, dass nicht alle Leute in einer Beziehung enden werden.
Oder enden wollen.
Oder enden wollen. Ja, es ist ja auch so ein bisschen enden können, weil es ist irgendwie ja so wie mit allen begrenzten Ressourcen. Alle wollen es, aber es schaffen nicht alle. Es ist jetzt sehr marktwirtschaftlich ausgedrückt, naja. Das fand ich irgendwie nochmal toll, da irgendwie eine andere Perspektive drauf zu lesen.
Für mich war auch, ich habe ein Buch gelesen und habe von einer Frau, die so einen Breakdown hatte und dann aufs Land gezogen ist, und sehr witziges Buch, Sommer ohne Plan heißt das. Und als ich es fertig gelesen habe, ist mir aufgefallen, dass es in diesem Buch 0,0 um romantische und sexuelle Beziehungen ging. Also es ging auch, ja, das stimmt eigentlich nicht. Es ging schon auch um die Trennung, die sie durchlebt hat und warum sie dann weggezogen ist. Das kam dann so nach und nach raus. Aber es war sehr angenehm zu lesen, dass das Ende nicht war, sie findet eine neue Beziehung, die sie rettet oder so. Und ja, das hat mir nochmal so gespiegelt, wie oft ich dann doch Medien konsumiere, wo untergründig oder vordergründig doch immer wieder dieses Narrativ auftaucht, dass man eine romantische Beziehung haben muss, um glücklich zu sein.
Ja, und um ein vollständiges, erfolgreiches Erwachsenenleben zu führen.
Ja, und dann habe ich auch letztens, in meiner Bubble ging es vor 2-3 Monaten, als die letzte Folge von letzte Staffel von Sex and the City rauskam, ging es voll viel auch nochmal darum, dass die Serie damals mega gefeiert wurde, weil es eine Serie war, die halt Frauenfreundschaft so zelebriert hat und auch mit Höhen und Tiefen erzählt hat, was sehr neu war. Für 90er-Mann hat es angefangen so. Und Aber trotzdem geht es ja in dieser ganzen Serie darum, die romantische Liebe zu finden und wie man die kriegt. Und dann dachte ich so, man könnte ja auch mal andersrum machen, dass die romantische Liebe einfach gegeben ist und es die ganze Zeit darum geht, Freundschaften zu suchen.
Ja, aber das tut man dann ja nicht mehr, wenn man in einer Beziehung ist.
Ja.
Also.
Genau, aber
Entschuldigung,
das,
ja, ne, ich verallgemeinere schon jetzt auch viel.
Genau, aber das wäre ja eigentlich eine viel andere Erzählung, dass quasi nicht das Streben nach der romantischen Beziehung, sondern das Streben nach Freundinnen schafft.
Ja, das Defizitäre an der romantischen Beziehung. Weil das, glaube ich, schon auch doll, beziehungsweise zum Beispiel, ich hoffe, ich kann das erzählen. Ja, ich sag's mal und dann können wir es immer noch rausschneiden. Ich habe eine befreundete Person, die Post-Covid hat, seit einem Jahr oder länger, was natürlich richtig, richtig schlimm ist. Und die Person ist aromantisch und asexuell und hat folglich auch keine Beziehung. Also nicht folglich, man könnte auch in einer Beziehung sein, aber die Person ist nicht in einer Beziehung. Und ich merke richtig doll, dass das Netzwerk von diesem Menschen total gut funktioniert, weil eben mehr Menschen sich kümmern als nur die Beziehungsperson oder die Kernfamilie, also die Herkunftsfamilie. Mhm. Und andere Leute, die ich kenne, die Long-Covid oder Post-Covid haben, haben halt ihre Beziehungsperson oder ihre Eltern nur. Und das ist dann eine Person, die das alles tragen muss. Das finde ich so krass.
Mhm.
Und da würde ich mir natürlich auch wünschen und hoffen, und ich denke auch in Teilen ist es so, oder es ist mir irgendwie wichtig, einen Freundinnenkreis aufzubauen, wo man sich auch so umeinander kümmert, dass nicht alles an der patriarchalen Kernfamilie hängen bleibt.
Ja, oder überhaupt einfach nur an Zweisamkeit, ne? Es muss ja gar nicht immer nur sogar das patriarchale Beziehungsgefüge sein, sondern dass man einfach noch mehr da rauskommt. Also weil für mich war früher die beste Freundin oder der beste Freund eine ähnlich krasse Beziehung. Also weil zum Beispiel die engste Beziehung, die ich hatte, war tatsächlich eine Freundinschaft oder eine Freundschaft. Und da auch in dieser Zweierbeziehung war so eine krasse Exklusivität und die war mehr das Problem. Also wir waren nicht romantisch miteinander, aber trotzdem war so, immer wenn es mir schlecht ging, war er der Erste, den ich anrufe. Von ihm habe ich erwartet, dass er sich um mich kümmert und so.
Ja.
Und niemand anders hätte mir geben können, was die Person mir gibt. Und genau, wenn es um Care geht, ist, glaube ich, das auch einfach ein großes Thema. Das ist einfach, darf nicht an einer Person hängen, so, ja, wer sich um mich kümmert.
Ja.
Und darf eben auch nicht, darf auch keine Person an mich, nur an mich hängen, dass ich die Person bin.
Ja. Es ist wahrscheinlich in irgendeiner Form attraktiv auch, ne, diese so gebraucht zu werden ist irgendwie.
Oh ja, da könnten attraktiv. Wir jetzt noch eine ganze Stunde drüber reden. Wir sind aber langsam so am Ende.
Ja.
Wir kommen zu unseren letzten zwei Fragen. Und die vorletzte Frage ist immer, gibt es ein großen Aha-Moment oder so Learning zu diesem ganzen Single-Thema, über das wir gesprochen haben, den du mit uns teilen magst?
Ernst? Nö, ich glaube nicht. Ich weiß nicht, ob ich ein großes Learning habe. Mein Learning der letzten Monate ist, wenn es mir generell besser geht, dann geht es mir auch damit besser. Aber das kann man halt nicht unbedingt beeinflussen.
Aber es gibt einem mehr Handlungsspielraum.
Es gibt einem mehr Handlungsspielraum, aber man kann nicht sagen, okay, jetzt geht's mir gut und dann geht's einem gut. Das geht leider nicht. Nee, ich muss sagen, ich habe, wenn dann ganz, ganz, ganz viele Micro-Learnings.
Willst du ein Micro-Learning mit uns teilen?
Habe ich ja schon.
Okay.
Genau, ich fürchte, dass die Situation so ausgehen wird, dass ich irgendwann dann wieder in einer Beziehung bin und meine Probleme dadurch gelöst werden und nicht, dass meine Probleme durch Beschäftigung mit mir selbst und Akzeptanz gelöst werden. Kann natürlich auch passieren, wer weiß. Wir machen eine Update-Folge. aber ich glaube, ich habe nicht ein großes Learning.
Ich habe auf jeden Fall noch eine Inspiration vor kurzem auf einem Sticker gelesen oder auf einem Buch. Ich war im She-Set in dem Buchladen hier in Berlin und da stand auf einer Seite I want to learn to love many in many ways.
Hm.
Das fand ich sehr sweet.
Sweet, ja. Aber die Manny müssen es dann auch eben mit einem auch mitmachen.
Ja, das stimmt.
Manchmal das Gefühl, ich versprühe meine Liebe so wie eine Gießkanne und...
Über Gießkannen gab es auch mal eine Folge, was Liebe und Gießkannen miteinander zu tun haben. Aber ja, mit einem Heteroman. Cool, letzte Frage. Kennst du das Märchen von der Meerjungfrau?
Ja.
Und was würdest du ihr raten?
Also, auf gar keinen Fall ihren Fischschwanz und ihre Stimme abgeben. Ich fand es auch schockierend, dass Leute ihr geraten haben, das zu machen in deinem Podcast bis jetzt.
Ich glaube, es ist sehr anders. Die ganzen neuen Leute, die ich gefragt habe, sind alle so, nein!
Also ich glaube, es hat auch was mit Transsein zu tun und zu merken, es ist nur wert, geliebt und akzeptiert zu werden, wenn ich so geliebt und akzeptiert werde, wie ich bin und nicht krasse Veränderungen an mir vornehmen muss. Ich weiß nicht, hast du Elsa gesehen?
Ja.
Da ist es auch so, dass sie dann so auf diesen Turm alleine geht und sie ist so, ach, ich muss alleine sein, weil niemand kann mich so lieben, wie ich bin. Und das ist so nein. Und ich glaube, deswegen würde ich ihr das ich würde sagen, behalt deinen Fischschwanz und behalt deine Stimme. Vor allem, ihr kennt euch nicht mal, lol.
Das sind großartige Worte, um zu enden, würde ich sagen. Vielen Dank, dass du da warst.
Danke, Yolande.
Und mit uns alles geteilt hast. Wir machen jetzt Schluss.
Ja.
Bis bald.
Tschüss.